Hallo zusammen zu unserer zweiten Episode des Animex Podcast. Wir sind heute wieder für euch da, der nette Tobias Hösel
und die fast genauso nette Anita Lewinsky.
So, und wir hoffen, dass wir auch den zweiten Podcast halbwegs gut über die Bühne kriegen. Wir sind uns immer noch etwas unsicher, aber
wir haben ja schon recht viel positives Feedback bekommen und Anregungen, wie zum Beispiel, redet's nicht so bayerisch, was wir aber, glaube ich, nicht einhalten werden, weil irgendwie, ich kann jetzt bei keinem von uns beiden einen bayerischen Akzent wirklich wahrnehmen, aber vielleicht scheint es für Leute außerhalb von Bayern irgendwie anders zu sein.
Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich in München geboren, ja, und meine Kollegen machen sich immer über mich lustig, weil ich absolut keinen Akzent habe, deren Meinung nach, ja. Deswegen weiß ich es nicht, aber ich strenge mich an.
Also ich denke, wir werden in ein paar Folgen ja auch mal den Galli mit dazu nehmen, das macht dann sicher Spaß, weil der hat mal wirklich einen bayerischen Akzent.
Da freuen wir uns schon drauf.
Genau, dann anderes Feedback, was wir bekommen haben, hat die Länge der Episode betroffen. Also das war ja letztes Mal so ungefähr eine Stunde, knapp über einer Stunde. Und ja, da war halt so ein bisschen die Bitte, das doch ein bisschen kürzer zu halten.
Ja, aber also wir haben jetzt so ein bisschen uns auch andere Podcasts angeguckt und die Länge ist ja sehr variabel, muss ich sagen. Ja,
also von 5 Minuten bis zu 5 Stunden ist mir alles untergekommen.
Ja.
Und ich denke, der Vorteil von so einem Podcast ist halt, dass man auch so ein bisschen besser in die Tiefe auch mal gehen kann, also Sachen ein bisschen ausführlicher besprechen kann, als jetzt bloß in einem Website-Änderungsticker. Und ich glaube auch jetzt von der Situation her, also ich meine, man hört sich ja Podcasts normalerweise nicht so an, dass man vor dem Computer sitzt und dann einfach bloß da sitzt und sich das geduldig anhört, sondern man nimmt es ja dann meistens irgendwie auf einen MP3-Player und hört sich das unterwegs an oder beim Bügeln oder
beim Sport.
Genau, zum Beispiel auf dem Laufband oder in der Badewanne.
Genau, nehmt Animex mit in die Badewanne. Also mal sehen, wo wir landen werden, aber ich denke, bei so einer Stunde werden wir uns einfädeln, hoffnungsvoll.
Also wir versuchen es zumindest nicht länger zu machen.
Genau.
Genau, und dann kam noch der Vorschlag, dass wir das doch unseren Podcast auch in iTunes veröffentlichen können, sollten. Und ja, das ist so ein Thema. Also wir würden es gerne machen, allerdings hat iTunes etwas, das kennen wir Animexler alle relativ gut, nämlich eine Freischaltung. Und anders als bei Animex ist es da halt nicht so, dass so, wenn man reicht irgendwas ein und am nächsten Tag kriegt man schon ein Ja oder ein Nein und kann sich dann irgendwie mit denen unterhalten, sondern ich weiß nicht, also wir haben es am Tag von der Veröffentlichung unseres letzten Podcasts eingereicht und wir warten jetzt noch. Ich glaube, 3 Wochen ist es her, fast 4 Wochen. Wir warten noch. Wir versuchen es dann, glaube ich, nach diesem Podcast noch einmal es einzureichen. Mal sehen, ob die das auch irgendwann einmal aufnehmen.
Gucken wir mal. Hoffnungsvoll wird es funktionieren. Auf jeden Fall sind wir da dran und wir versuchen es weiter. So.
Genau dann.
Was ist denn so bei uns passiert, wollten wir euch erzählen. Jetzt war natürlich aktuell dieses Wochenende der Cosday in Frankfurt.
Wir haben beide wieder geschwänzt.
Ja, wir waren da beide nicht.
Aber ich habe mich ja anderweitig mit dem Cosday quasi im Geiste beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob das zählt. Es zählt wahrscheinlich nicht, aber ich habe Miri Maßgeschneidert gelesen. Also ich weiß nicht, hast du es schon gelesen oder?
Ich habe Auszüge daraus gelesen, ja. Also es ist wirklich eine
Also es ist ein deutscher Roman, also wohl richtet sich natürlich eine Klientel, die jetzt, sagen wir mal, erstens jünger als wahrscheinlich als es ich bin und zweitens auch jünger ist als praktisch fast alle Animexler. Aber es ist eigentlich ganz lustig, weil es spielt halt so in der deutschen Cosplayer-Szene und es ist halt auch von irgendeiner Deutschen geschrieben und es sind halt auch, die ganze Szene wird halt auch immer mal wieder mit porträtiert. Also ich glaube, allein schon auf der ersten Seite von dem Buch kommt das Wort Animex zum ersten Mal vor. Das fand ich irgendwie ganz, ja, sympathisch. Und es geht ja dann auch darum, dass sie dann irgendwie auf den Cosday fährt und da dann an der DCM teilnimmt. Und ach, es ist ganz nett zu lesen.
Ja. Ich habe da auch, saß da mal in einer lustigen Runde mit ein paar Leuten vom Cosday, die auch darauf spekulieren, dass es sogar so eine leicht auf einer wahren Geschichte basiert, weil sie mutmaßen, dass es sowas nämlich tatsächlich gegeben hat, weil in dem Buch geht es eben auch darum, dass ihr Cosplay davor eben kaputt gegangen ist und sowas scheint mal passiert zu sein. Aber ich finde es auch sehr nett, also es, ja, da wie halt das erzählt wird, eben das Leben sozusagen einer Cosplayerin.
Und was ich ganz lustig finde, ist, dass gerade bezüglich der deutschen Szene wird immer alles genau beim Namen genannt. Da ist es die DCM, da ist es der Cosday und der Animex. Aber wenn es dann um irgendwelche Serien geht, da heißt es dann plötzlich Nasty Butler oder so. Und dann ist immer so ein bisschen, man kann dann schon erahnen, auf welche Serie sie anspielt, aber es ist dann alles immer ein bisschen anders benannt. Also so keine Ahnung, ob das da irgendwelche markenrechtliche Hintergründe hat, dass die Originalserie nicht nennen wollten. Naja, wie auch immer. Ich finde es halt immer ganz schön, wenn der Animex in irgendwelchen Büchern und in irgendwelchen offiziellen Sachen vorkommt. Es ist auch was, das ist mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen. Also auf der Mitgliederversammlung hatte ich ja schon zwei Bücher mal dabei gehabt und gezeigt, die dann beide letztes Jahr erschienen sind. Also das war zum einen dieses Sie nennen es Leben. Da bin ich also tatsächlich komplett per Zufall drauf gestoßen, einfach indem ich in der Bücherhandlung einfach mal so ein bisschen Bücher zum Thema Internet dadurch, also Bücher, die sich jetzt eher auf einer gesellschaftlichen Ebene mit dem Internet beschäftigen, angeschaut habe. Und da war dann halt eins, das sich dann vor allem so um, wie gehen Jugendliche mit Facebook und mit StudiVZ um. Also war letztes Jahr, da hat es ja SchülerVZ noch gegeben. Ich glaube, die gibt es ja jetzt so nicht mehr so richtig oder zumindest gibt es nicht mehr lang. Und in einem extra Kapitel wird dann da halt nochmal so der genaue Unterschied zwischen solchen sozialen Netzwerken wie Facebook und Animex beschrieben. Also wirklich, es geht vor allem um Animex da in einem Kapitel und auch um die Visual Kei-Szene, wie die sich so entwickelt hat und welche Rolle da das Internet dabei gespielt hat, fand ich auch sehr gewinnend. Also vor allem so mit dem Grundtenor, ja, Facebook und SchülerVZ, das ist halt der verlängerte Arm des Pausenhofs. Aber wenn man wirklich interessante Sachen sehen will, dann sollte man lieber, also das halt dann exemplarisch wird halt Animex genannt. Und zum anderen geht es dann halt noch um die Frage, wie sich jetzt politisches Engagement durch solche sozialen Plattformen dann irgendwie verbessern lässt. Und das andere Buch, das ist auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr erschienen, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Das ist eher so ein wissenschaftliches orientiertes Buch. Das nennt sich, also den kompletten Titel, den kann ich nicht. Also es ist Boys Love und dann irgendwie Essays on the Cross-Cultural References on irgendwas. Also relativ langer, umständlicher Titel, aber es geht halt vor allem um Boys Love. Boys Love weltweit und da gibt es verschiedene Artikel, wie das in Japan entsteht und die verschiedenen Länder und da ist halt ein komplettes Kapitel auch wieder 20 Seiten über den deutschen Markt und da wird auch sehr stark auf die Rolle, die jetzt Animex dabei hatte, dann eingegangen und wie die Szene damit umgegangen ist, weil es war ja doch mal so, dass es irgendwie eine Zeit lang etwas arg überhand genommen hatte innerhalb der Szene und da dann auch so ein bisschen verrufen war. Also das war, glaube ich, so 2004, 5, 6, 7. Aber inzwischen ist es ja, glaube ich, gar nicht mal mehr so übermächtig.
Ja, das ist schon zurückgegangen. Also es ist nicht mehr so vordergründig.
Also ausgewogener ist es inzwischen wieder.
Ja.
Gut. Ja, gut, so viel zum Thema Cosday. Also, ja. Genau.
Aber auf dem Cosday gab es natürlich auch einen Animex-Stand. Ja, vielleicht habt ihr ihn ja besucht, vielleicht habt ihr euch einen Conhopper-Orden eingesteckt. Und es gab auch einen DCM-Vorentscheid von uns, wo diesmal sich wieder drei weitere Paare für Frankfurt, also fürs Finale in Frankfurt auf der Buchmesse, qualifizieren konnten. Der nächste Vorentscheid wird dann auf der Animagic sein, wo wir auch wieder einen Animex-Stand haben.
Aber das ist doch selbst wieder hinfahren, oder?
Ja, da werde ich auch wieder selber dabei sein. Kommt vorbei. Man findet uns eigentlich gut, aber man muss halt sozusagen an der Halle links vorbeigehen. Zumindest gehe ich davon aus, dass wir da sind, wo wir letztes Jahr waren. Ich bin mal so dreist, ja. Gefragt habe ich nämlich nicht. Das tut mir leid. Kommt uns besuchen, ja. Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar lustige Aktionen für euch in der Tasche. Und natürlich den obligatorischen Conhopper-Orden, der darf nicht fehlen.
Gut, und jetzt musst du trotzdem noch was erzählen, also quasi als Entschuldigung, warum du nicht zum Cosday gegangen bist.
Ach so, ja, ich saß natürlich nicht untätig rum oder am See, wie es andere Jugendliche täten bei dem schönen Wetter, ja. Nein, wir saßen zusammen. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Wir haben ja im Verein offizielle Animex-Treffen. Vielleicht wart ihr schon mal auf einen. Große gibt's, also ein großes zum Beispiel gibt's in Hamburg oder auch hier in München gibt's ein Treffen. Aber wir haben auch ganz viele kleine. Und da ist es uns halt besonders wichtig, weil man, wir möchten halt die Szene schon auch gerne mit fördern. Und das Problem ist, jeder, der so privaten Treffen organisiert, kann sich halt sehr schnell in Teufels Küche bringen, ja. Gerade wenn man Eintritt nimmt, ja, weil dann ist man in der Haftung. Man ist ja als Privatperson nicht versichert und theoretisch verkauft man ja auch was, muss man halt auch mal Umsatzsteuer zahlen ans Finanzamt, ja. Und deswegen haben wir diese offiziellen Treffen gegründet. Die haben zwar alle schon bestanden, das organisieren alles Aktive aus dem Verein, aber damit die halt auch die Luft haben und die Sicherheit haben, das wirklich durchführen zu können, steht halt der Animex dahinter, weil wir sind halt dann versichert und alles. Das klingt alles natürlich super und wir finden es auch alle super, aber dahinter steckt natürlich auch ein riesen Verwaltungsaufwand und man muss Kassenbücher abgeben und dem Finanzamt ja unsere Umsätze melden und solche Geschichten. Man muss schauen, dass eine Versicherung da ist und wir haben extra dafür im Verein zwei Aktive, die sich da übergreifend ein bisschen die Leute auch betreuen, denen auch ein bisschen helfen, was genau sie sozusagen uns dann abgeben müssen, damit die halt nicht so allein gelassen werden und sich auch zurechtfinden. Und die waren uns dieses Wochenende besuchen.
Also das war jetzt der Kai und der Oberkauzige, oder?
Genau. Beide auch nicht von nahe. Einer aus Kiel, einer aus Hamburg. Und wir haben das praktischerweise mit einem Wochenende verbunden, wo auch das Animex-Treffen München war, dass die sich das natürlich auch gleich ansehen konnten und ein bisschen mit unseren Leuten auch quatschen konnten. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr ertragreich, ja, also super. Mir hat es sehr gut gefallen, auch einfach, ja, wir haben halt die Erfahrung gemacht, es geht wesentlich schneller, Themen zu besprechen und zu koordinieren, wenn man tatsächlich sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, als ständig im Chat, ja, und per E-Mail und das hilft wirklich und das, die Leute haben sich auch unglaublich viel Mühe schon im Vorfeld gemacht, haben schon die anderen Treffenleute gefragt, was habt ihr für Feedback, was wünscht ihr euch, was können wir besser machen und ja, jetzt müssen wir es ausarbeiten.
Was waren also die zentralen Punkte, also was jetzt so an Kritik oder Lob kam?
Also was zum Beispiel einfach nicht so klappt, ist, dass jeder dieselben Infos bekommt, weil ja, wir haben, glaube ich, das Konstrukt mit unserem aktiven Rat schon mal erklärt, dass wir ja einen Vorstand haben, aber auch noch ein Organ, das sich aktiven Rat nennt. Aber natürlich sind nicht alle Treffen, also jeder, der irgendwo was auf einem Treffen macht, in diesem aktiven Rat. Meistens sind halt einzelne Vertreter, aber ein paar fehlen halt leider komplett. Ne? Und einfach, dass halt jeder ein Grundpaket bekommt, zum Beispiel, welche Infos brauchst du denn, ja? Also was weiß ich, hier hast du zum Beispiel ein Excel-Blatt mit einer Kassenbuchvorlage, okay. Oder was mache ich denn, wenn mir ein Schaden entstanden ist oder also einfach so kleine Hilfestellungen.
Okay, wie kriege ich meinen Treffenbanner?
Genau, wie kriege ich meinen Treffenbanner? Weil jedes Treffen bekommt auch einen offiziellen Banner, da steht dann ganz wunderschön Animex drauf, ja, und unten drunter die Stadt, wo eben das stattfindet. Das ist also wie gesagt eigentlich mehr oder minder Verwaltungskram, aber wir wollen ja unsere aktiven, die ja eh schon genug Aufwand haben, indem sie sowas auf die Beine stellen, indem sie die Leute betreuen, bekochen. Also viele Treffen haben auch noch ein richtiges Programm, ja, da gibt's dann wie eine Minicon, ja, dann gibt's dann Saalprogramm teilweise, wenn halt die Location sowas hergibt oder Workshops oder ganz oft zum Beispiel spielen die Leute auch Go oder RPGs. Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Aufwand und da sind ja auch meistens Helfer dran gebunden und dann möchten wir natürlich möglichst nicht mit Bürokratie daherkommen und sagen, ihr müsst jetzt hier das, das und das abgeben und hier und jenes müsst ihr ausfüllen und da, sondern halt schon irgendwie die Leute so ein bisschen, ja nicht führen ist vielleicht das falsche Wort, aber halt unterstützen und vereinfachen, ja. Und also es fängt bei so Kleinigkeiten zum Beispiel an, ja, weil gut, ich arbeite jetzt persönlich in der Buchhaltung. Mir persönlich ist das völlig logisch, ja, dass ein Beleg über 150 Euro auf die Firma adressiert sein muss. Aber es ist halt logischerweise anderen Leuten nicht logisch, ja. Und ne, die freuen sich dann natürlich, ja, wenn die Info nicht vorher kriegen, sondern erst danach, wenn sie mit dem falschen Beleg ankommen und dann der böse Animex sagt, du kannst du nochmal in den Laden gehen und dir eine gescheite Rechnung ausstellen lassen.
Okay, da geht es ja dann vor allem um die Mehrwertsteuer. Das heißt, man zahlt halt leider einfach ein paar Euro zusätzlich dann, wenn es nicht richtig draufsteht auf der Rechnung, oder?
Richtig. Also man ist halt dann nicht mehr berechtigt, sich die Steuer zu ziehen. Und das ist halt immer doof, weil wir müssen ja Steuer für unsere Eintritte zahlen und wir wollen dann natürlich auch das, wo wir Ausgaben haben, dann auch da anrechnen lassen. Ja, aber wie gesagt, ne, wenn man halt in der Metro steht und dann halt mal für so ein Treffen mit 200 Leuten einkauft, dann wird es halt mal schnell über 150 Euro und man kriegt einen Kassenzettel in die Hand und denkt da einfach nicht dran. Und da haben wir uns halt wirklich so ein Brainstorming gemacht, was man den Leuten einfach so ein DIN A4-Zettel in die Hand drücken kann, damit denen das leichter fällt.
Okay. War dann eigentlich die Giro auch in München unten und hat gesungen oder so?
Nein, das hat leider nicht funktioniert. Ach, also schade. Sie hatten sich überlegt, mit dem Auto zu kommen, aber im Endeffekt haben sie halt Kosten abgewogen und es war dann mit Bahn und Sparpreisen billiger. Mhm. Aber die nette Giro könnt ihr auf der Animagic auch treffen und sie wird am Sonntag am Stand auch eine Signierstunde geben.
Ach so, bei unserem Stand?
Bei unserem Animex-Stand, ja. Cool. Ja, sie wird auch einmal auf der Außenbühne auftreten und einmal auf der Innenbühne. Also hingehen und anhören.
Also ich finde so Signierstunden ja eigentlich immer relativ toll. Also ich sehe es halt bei der Leipziger Buchmesse und so, dass da stehen die Leute halt immer richtig an. Ich meine, da sind es dann natürlich eher Zeichnerinnen. Aber also ich glaube, sowas sollten wir häufiger machen. Einfach irgendwie, das lockt einfach Leute zum Stand.
Ja.
Ich meine, du musst ja bloß mal beim Comic-Salon Erlangen oder so dann schauen, wie da die Leute immer an der Schlange gestanden sind. Irgendwo der Wolfe hat doch dann auch schon mal, nee, war es der Wolfe oder der Dieter, die dann irgendwie mal gesagt hatten, okay, ich bin jetzt zwar, mich kennt zwar keiner, aber ich setze mich jetzt einfach mal hin und zeichne irgendeinen Krampf und dann schauen wir mal, ob sich die Leute anstellen. Ich weiß auch nicht, ob es geklappt hat oder nicht, aber...
Das waren beide Kindsköpfe, ja, das kann ich bestätigen, ich war dabei. Aber die richtigen Zeichnerinnen, die bei uns am Stand waren, waren dann durchaus beliebter, ja. Aber ein paar konnte abstauben, indem er versucht hat, möglichst seriös rüberzukommen und dann irgendein Strichmännchen hingezeichnet hat und Hallo irgendwas draufgeschrieben hat. Super.
Ach so, wo wir bei dem Thema Zeichnerinnen waren, das war jetzt dem Wolfe auch, das hat er bei uns im Aktivenrat geschrieben und es ist, glaube ich, einfach eine nette Sache, dass man das erwähnt, nämlich es gibt ja die Gu-chan, die Zeichnerin, die früher bei uns auf der Konichi verschiedene Sachen gezeichnet hat und die hat jetzt ihr Japan-Debüt und zwar bei dem Shueisha's Webmagazin, diese Tonarino Young Jump. Und da zeichnet die halt scheinbar einen richtigen Manga, auch auf Japanisch und alles. Der nennt sich Oksama, guten Tag. Also ich habe es jetzt noch nicht gelesen, um was es da geht, aber das finde ich eigentlich ganz nett, dass jetzt da so deutsche Zeichner auch in Japan jetzt dann ihren Durchbruch haben.
Ja, auf jeden Fall. Das hat der Wolfe auch, hat er mir auch erzählt gehabt. Die hat eben auch teilweise Postermotive gezeichnet. Daher kennt ihr sie vielleicht oder habt schon mal gesehen. Und das freut uns natürlich dann auch sehr, dass die Leute da auch weiterkommen und dann sogar in Japan, was ja sehr, sehr weit weg von hier ist, es dann tatsächlich schaffen.
Und wir hatten ja schon mal einen eigenen Animex-Stand in Japan auf der Comic-Con. Also nicht direkt einen Animex-Stand, aber wir waren auf einem Stand vertreten.
Ja, was natürlich auch sehr zur Verwirrung geführt hat, weil tatsächlich einige Stände Konichi-Poster verteilt haben, ja, aber eigentlich nicht von uns waren, ja. Und wir haben das Ganze auch nicht so wirklich verstanden, wir fanden es aber sehr lustig. Aber ja, da hat eine lokale Händlerin, ja, mit der wir halt auch befreundet sind, die oder halt schon jahrelang halt gute Verbindungen pflegen.
Ja, ich denke, die Frau Takashima kennt jeder, der schon mal auf einer Con war und dann irgendwie sich im Händlerraum umgeschaut hatte.
Ja,
die ist seit, ja, weiß eigentlich schon immer dabei, oder?
Ja. Die ist
also
schon
2002 auf der ersten Konichi war sie schon mit dabei, das weiß ich noch.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber das kann gut sein. Da war ich zwar, aber die Händler kann ich nicht auswendig aufzählen. Ja, auf jeden Fall hatte die sich auch dann Leseproben mitgenommen und das hat uns natürlich sehr gefreut. Ja.
Gut.
Jetzt haben wir mal wieder den Faden verloren. Genau.
Ja, inwieweit bei diesem Treffen, inwieweit geht, du hattest ja schon gesagt, dass es da auch um die bisschen um die GEMA geht, oder?
Ja, also.
Weil das ist ja jetzt gerade so ein Thema, das jetzt in den letzten Wochen irgendwie etwas größere Wellen geschlagen hat. Weiß nicht, habt ihr da, sind da die Treffen irgendwie davon betroffen? Weißt du das zufällig?
Ja, natürlich. Also, das ist auch so eine Sache. Wir melden natürlich die Treffen bei der GEMA an. Und wir haben auch vor 2 Jahren, glaube ich, war es, mal mit der GEMA eben das fixiert, weil so ein Animex-Treffen wieder nicht so ein 0815-Fall ist, ja, für eine GEMA. Und wir uns da auch schwer mit dem Anmelden getan haben, ja, und haben eben das alles mit denen geklärt und haben jetzt die Möglichkeit, eben unsere Treffen pauschal anzumelden. Jetzt haben wir aber natürlich das Problem, dass die ihre Tarife komplett umstellen.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus.
Jetzt müssen wir uns natürlich mal wieder mit denen auseinandersetzen und zusammensetzen und gucken, wie wir das überhaupt abwickeln. Okay. Aber wir wissen das jetzt noch nicht so genau. Und jetzt kommt auch drauf an, was denn jetzt überhaupt wird, weil es ging ja doch ein relativ guter Aufschrei durch.
Durchaus, ja. Also wir wollten das ja ursprünglich auch etwas ausgiebiger jetzt dieses Mal besprechen. Allerdings, es ging ja jetzt in diesem Weblog-Beitrag vor allem jetzt so aus Sicht der Konichi, also wie viel das für die Konichi mehr ausmacht. Und deswegen dachte ich mir, okay, laden wir doch die Ellie mit ein. Jetzt ist die allerdings momentan gerade im Urlaub. Also nachdem die Ellie sich halt einfach da jetzt am besten damit auskennt, schauen wir einfach mal, vielleicht hat die auch Lust, nächstes Mal bei dem nächsten Podcast selbst mitzukommen. Dann haben wir auch endlich mal den Gast. Und dann würden wir nächstes Mal ein bisschen ausgiebiger auf das Thema GEMA eingehen. Gut, also ich war ja natürlich die letzten Wochen auch nicht ganz untätig. Also ich habe mich ja vor allem um diese ganzen Webseitenthemen beschäftigt und da ist ja der Serverumzug endlich vorbei. Also endlich. Es hat dann ein paar Tage nach dem Ende des Serverumzugs zwar noch so nach so ein paar Abstürze am Abend dann mal irgendwie gegeben, aber es hat sich jetzt die letzten Tage wirklich eingependelt. Also das jetzt so langsam beruhigt sich das Ganze wieder und es läuft einfach und es läuft, glaube ich, auch relativ flüssig momentan. Und ich komme jetzt wieder ein bisschen stärker dazu, mich wirklich um die Weiterprogrammierung zu kümmern. Also die ersten Ergebnisse hat man ja schon gesehen. Jetzt am Freitag sind die Gruppenchats online gegangen. Also dass man halt jetzt nicht bloß zu zweit miteinander chatten kann, sondern halt auch dann zu dritt, zu viert. Ich glaube ja, insgesamt sind es maximal 100 momentan, die in einem Raum sind. Aber ich glaube, das hat noch keiner wirklich versucht auszutesten.
Oha, eine Herausforderung.
Und ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Also gleich am ersten Tag waren es, ich habe mal eine Auswertung gefahren, um die 13.000 Nachrichten, die darüber verschickt worden sind, also schon eine ganze Menge. Also zum Vergleich, die normalen Person-zu-Person-Einzelchats, die sind da, haben wir so zwischen 80.000 und 120.000 pro Tag. Also klar ist es noch ein gutes Stück kleiner, aber es ist ja auch noch neu. Und ich glaube, momentan pendelt sich so auf etwa 10.000 Nachrichten pro Tag an über dieses System. Also da, ja, hat sich auf alle Fälle gelohnt.
Ja, und ich finde das persönlich sehr praktisch. Ich nutze das nämlich auch. Probiert das mal aus, ja, weil ich habe sonst immer Skype zusätzlich genommen. Ja, jetzt ja,
das wäre der nächste Vorschlag gewesen, dass wir unsere Chats dann auch von Skype dann mal auch wieder auf Animex zurückverlegen.
Richtig. Ja, wie gesagt, ich habe Skype nur genutzt, weil das halt diese Gruppenfunktion hat. Ich telefoniere darüber nicht, ja, weil ich habe tatsächlich ein Telefon zu Hause, ja. Ich weiß nicht, das stirbt ja teilweise aus bei Leuten, dass die nur noch Handys haben.
Ich glaube, ich habe mein Telefon zu Hause auch genau deswegen, weil es das kostenlos zum Internetanschluss dazu gab.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich festgestellt, ich brauche Festnetz, brauche ich tatsächlich, weil so alle paar Wochen kommt es halt vor, dass ich mein Handy irgendwo in der Wohnung verlegt habe und ich muss es dann halt irgendwie anklingeln, um zu finden, wo es ist. Und dazu braucht man halt irgendwie einen Festnetzanschluss dann. Nee, ansonsten, es wird demnächst dann die Projektseiten werden jetzt dann halt online gehen. Das heißt, so eine Art, ein Angebot, das wir speziell jetzt an solche Fanszenen-relevante Projekte dann machen. Das heißt, dass die sich halt dann noch ein bisschen besser auf Animex präsentieren können. Das ist dann so gehalten wie ein bisschen ähnlich wie die persönliche Startseite, noch ein bisschen flexibler. Einfach, dass man sich so aus verschiedenen Sachen dann einfach so eine eigene Seite zusammenstellen kann und die dann halt den Leuten einfach dann präsentieren kann. Und die Leute können dann diese Seite abonnieren, damit die halt dann mitkriegen. Also zum Beispiel, dass jetzt halt Verlag X dann sagt, okay, wir binden da unser Manga-Programm ein und dann, wenn man sich darauf registriert hat, dann kriegt man halt einfach Bescheid gesagt, wenn jetzt bei dem Verlag dann irgendwie was Neues erscheint. Da geht es natürlich jetzt eher um die kleinen Verlage, also so Fire Angels, so in dieser Größenordnung und jetzt nicht um Carlsen Ima oder so. Ich glaube, da wäre es ein bisschen übertrieben, sich wegen jedem Produkt benachrichtigen zu lassen. Oder halt auch Moonflow hat jetzt schon mal ein bisschen damit rum experimentiert, einfach, dass man dann mitbekommt, wenn die einen neuen Newsflash haben oder so. Also daher hoffe ich mal einfach, dass wir so ein bisschen diese verschiedenen kleinen Projekte, die es in der Fanszene gibt, einfach noch ein bisschen besser auf Animex einbinden können. Einfach, dass die Animex besser nutzen können, um sich da zu präsentieren.
Ja, wie sieht denn sowas aus? So eine separate Seite zum Event oder eine Seite im Event? Oder?
Das ist eher an den Sonderaccounts aufgehängt. Also zum Beispiel, ihr habt zum Beispiel von der Animog aus einen eigenen Sonderaccount. Mhm. Da kannst du dich ja dann einloggen und alle verschiedenen Leute, die jetzt dann auf diesen Sonderaccount Zugriff haben, können sich da einloggen. Und da ist es dann so, dass es dann nicht mehr bloß den Steckbrief gibt und das Weblog, sondern dass es da halt noch als weiteres Element dann diese Projektseite gibt. Und das könnte dann zum Beispiel jetzt bei der Animog so ausschauen, dass halt dann immer die aktuellsten, also quasi wann die einzelnen Events stattfinden, also quasi wann der nächste Termin der nächsten Animog ist und was es für neue Videos davon gibt und was weiß ich was. Also es gibt jetzt aktuell etwa 30 verschiedene Typen, die man einbinden kann, halt von dem eigenen Weblog oder irgendwelche Newsseiten. Man kann externe RSS-Feeds von der eigenen Seite einbinden und sowas. Aber da wird sicher so sein, dass dann die verschiedenen Projekte noch eigene Ideen haben und da kann man relativ leichter neue Sachen hinzufügen.
Das ist sehr cool, da bin ich gespannt. Wir werden es auf jeden Fall gleich wieder ausprobieren.
Hoffe ich doch, ja. Genau, und was jetzt so die letzten Wochen auch wirklich noch sehr viel stark vorangegangen ist, das war halt dieses Thema Mobiltelefone, insbesondere die Android-Handys. Einfach weil da hat sich der DasFu gemeldet, also das war jetzt auch schon ein bisschen länger hier, aber der macht halt momentan einfach extrem viel. Der hat ja so seine eigene App und es schaut halt so aus, dass ich jeweils die APIs schreibe. Also APIs, das ist sozusagen eine Art Anbindung für andere Programme, dass jetzt andere Leute eigene Programme schreiben können, damit man halt dieselben Funktionen, die wir jetzt auf der Animex-Seite anbieten, halt von anderen Programmen auch aus nutzen kann. Also jetzt konkret zum Beispiel, dass man dann auf dem Handy dann eine INS-App macht oder es war jetzt auch letzte Woche, dass das neu dazugekommen ist, die RPGs. Also der hat halt dann einfach seine App noch um eine RPG-Funktionalität erweitert. Und das ist, glaube ich, auch relativ gut angekommen. Also ich glaube, so die Zahl der Leute, die sich die App installiert hatten, hatte sich dann innerhalb von knappen Woche, hat sich fast verdoppelt. Also das sind jetzt momentan so 800-900 Leute, die das, glaube ich, installiert haben. Also das ist schon ganz nett. Es ist halt so, dass nicht wir als Animex diese App programmieren. Vor ein, zwei Jahren hatten wir uns da ja entscheiden müssen, machen wir eine Android-App, eine iPhone-App oder halt was es da noch so alles gibt, Windows Phone und so weiter. Und da war es halt die Entscheidung, dass wir das jetzt eigentlich nicht leisten können, einfach weil ich habe halt einfach nicht beliebig viel Zeit und ich habe jetzt auch keinen Mac rumstehen, mit dem ich da mal eben das programmieren könnte. Und also das wäre einfach viel zu zeitaufwendig, das alles zu machen. Und deswegen war die Kompromisslösung von uns halt damals, dass wir sagen, okay, wir machen eine Seite, die jetzt für Mobiltelefone optimiert ist. Das ist dieses m.animex.de. Die ist halt nicht ganz so praktisch wie eine richtige App, einfach weil das ein bisschen länger zum Laden braucht und es ist halt alles ein bisschen langsamer und man muss auch wirklich online sein, um jetzt dann die nutzen zu können. Und dann zusätzlich zu dieser mobilen Seite machen wir halt, wie gesagt, diese APIs, damit halt dann Dritte dann eine eigene Anwendung dazu programmieren können. Und das macht halt jetzt dieser DasFu und das macht er auch wirklich sehr engagiert. Also momentan, ich komme jetzt fast schon nicht mehr hinterher, ihm die Funktionen zur Verfügung zu stellen, so schnell ist er mit seiner Anwendung. Also da kommt auch so alle zwei Tage eine neue Version raus, wo er wieder irgendwelche Bugs behoben hat oder neue Funktionen eingebaut hat. Also das bin ich gerade sehr begeistert davon.
Uns freut es da natürlich immer persönlich sehr, wenn sich da wirklich Aktive melden und einfach auch mitmischen. Ja? Also wir freuen uns da eigentlich schon immer. Ihr könnt also jederzeit auf uns zutreten, wenn ihr irgendwie zu viel Freizeit habt.
Ne? Und vor allem jetzt halt mit diesen Handy-Anwendungen, das bietet sich dafür halt auch einfach an, weil was ich halt nicht machen kann, ist, dass ich jetzt jedem, der gerade interessiert ist, einfach mal Zugriff auf die komplette Animex-Seite gibt. Weil da, und das ist jetzt schon fast die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich Datenschutz. wenn man auf die Datenbanken bei uns Zugriff hat, dann ist es technisch möglich, dass man die Mitgliedsdaten einsieht. Also man kommt zwar nicht an die Passwörter ran, also die Passwörter werden bei uns in der Form abgelegt, die halt dann verschlüsselt ist, und zwar so, dass man sie nicht wieder entschlüsseln kann. Das hat halt einfach den Vorteil, und das hat sich auch schon ausgezahlt für uns, dass falls jemand mal Animex hacken würde oder so und dann diese Daten einsehen könnte, dann erstens kann er sich nicht mit dem, was er da sieht, selbst einloggen, weil er sieht ja bloß diese verschlüsselte Variante. Und wenn er die nochmal eingibt, dann kommt wieder was anderes dabei raus. Und vor allem, das ist das noch wichtiger eigentlich, dass wenn du jetzt zum Beispiel für deinen E-Mail-Account und für Animex dasselbe Passwort verwendest. Und ich meine, die meisten Leute verwenden ja für ziemlich viele verschiedene Sachen dasselbe Passwort. Ja. Dann ist es schon auch wichtig, dass wenn jetzt ein Dienst gehackt wird, dass dann derjenige, der die Daten hat, nicht Zugriff auf sämtliche Sachen, auf sämtliche anderen Accounts oder so auch hat. Und wie gesagt, es hat sich auch schon ausgezahlt. Also wir hatten da ja mal einen Fall, das war 2007, wenn ich mich recht erinnere, dass tatsächlich mal jemand es geschafft hatte, da bei uns einzudringen und hat halt dann genau angefangen, da diese Passwort-Hashes dann auch auszulesen. Also ich hatte es dann ziemlich schnell entdeckt. Also der hatte dann halt angefangen, einfach pro Benutzer das sich abzuziehen. Und wo er dann bei etwa 3% der Benutzer war, habe ich es dann halt endlich beheben können, die Sicherheitslücke. Und wir haben das dann auch so gemacht, dass wir dann natürlich alle, die davon betroffen waren, auch sofort angeschrieben haben und die dann davon informiert haben, einfach, dass die wissen, was ist. Aber ich meine, da war es dann halt genauso, okay, der hat zwar dann irgendwelche Daten bekommen, aber halt zumindest nicht in der Form, dass er wirklich irgendwas damit anfangen konnte. Einfach das, da war man dann schon froh, dass man da das macht. Okay, das war jetzt ein etwas langer technischer Monolog.
Es tut mir leid. Aber ja, ich bin auch so ein Passwort-Mehrfach-Benutzer. Aber ich wende jetzt auch in Zwischenzeit immer diese Taktik an, irgendwelche Sätze erfinden und immer die ersten Buchstaben nehmen. Das funktioniert ganz gut. Ja.
Das funktioniert so lange, solange man nicht immer wieder denselben Satz nimmt. Das ist mir da mal passiert. Ich hatte es so gemacht und dann hatte ich irgendwann geschaut, so, ach, überlege ich mir da mal wieder einen neuen Satz. Und dann tut man ja noch irgendwie dann mal ein I durch eine 1 ersetzen oder irgendwie sowas, damit halt ein paar Zahlen dabei sind. Und irgendwie habe ich da mal geschaut, was ich für verschiedene Passwörter habe. Und dann hatte ich mir irgendwie ein halbes Dutzend Mal immer wieder mit demselben Satz dasselbe Passwort ausgedacht. Okay.
Tja, hilft dann nichts. Ja.
Also seitdem, wenn ich irgendwelche Passwörter vergebe, tippe ich einfach komplett wild auf der Tastatur rum. Aber ich habe festgestellt auch, das ist dann auch meistens gar nicht so zufällig, wie man immer glaubt. Na gut, ich hatte es ja schon angedeutet zum Thema Datenschutz. Es ist leider ein bisschen so ein trockenes Thema, aber ich finde es halt auch wichtig, dass man da auch mal ein bisschen drüber spricht. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, mit dem wir uns jetzt so die letzten Monate, ich glaube so ein halbes Jahr inzwischen, relativ intensiv damit beschäftigen.
Ja, also, angefangen hat es ja damit, dass jemand eben einen Antrag an uns herangetragen hat. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Habt ihr einen Datenschutzbeauftragten? Ja. Und dann haben wir uns halt auch erstmal klug gemacht, ja, wie viele Leute überhaupt mit personenbezogenen Daten bei uns zu tun haben. Und das sind im Grunde nicht wirklich viele. Aber klar, wenn man das natürlich ausweitet und mal sieht, ja, weil wir haben natürlich viele, viele Projekte und in den einzelnen Projekten, ja, auf einer Con zum Beispiel, hat natürlich auch irgendjemand was mit Tickets zu tun. Und dann hat man natürlich auch irgendwo personenbezogene Daten, die man dafür braucht. Und dann ist da ein Mensch und da ein Mensch. Und dann haben wir einfach gesagt, wir wollen halt auf Nummer sicher gehen und wollen eben auch einfach gewisse datenschutzrechtliche Grundlinien haben, ja, damit eben Daten geschützt sind.
Also häufig ist es ja so, dass man einfach sagt, okay, es gibt da irgendeine Grenze. Ich glaube, jetzt bei dem Datenschutz ist es so irgendwie, dass 11 Leute regelmäßig damit zu tun haben müssen. Jetzt weiß man natürlich nicht, was jetzt dieses regelmäßig wirklich bedeutet. Und ich meine, da ist man dann immer so ein bisschen am Rumhangeln, sind wir da jetzt schon drüber? Ist derjenige jetzt schon regelmäßig oder nicht? Und irgendwann war halt dann einfach okay. Also Hintergrund ist, dass wenn man über diese Grenze kommt, dann braucht man einen eigenen Datenschutzbeauftragten. Und da hat man halt dann einfach gesagt, okay, jetzt tun wir da nicht so lange rumüberlegen, ob wir jetzt da schon drüber sind oder nicht. Jetzt nehmen wir einfach einen neuen und bestellen den. Und das war, glaube ich, jetzt so Anfang des Jahres, oder?
Genau. Also
Das war ja dann auch noch der Thorsten und der Karl, die das relativ stark vorangetrieben hatten. Und es gibt ja da auch zwei Möglichkeiten, dass man dann einmal, dass man sagt, okay, das macht jemand vom Verein, der sich damit entsprechend gut auskennt, also quasi einen internen Datenschutzbeauftragten, den man natürlich dann auch entsprechend ausbilden muss, also oder halt zumindest auf Schulungen schicken muss, damit er sich auch wirklich gut genug damit auskennt, oder halt einen externen, der dann natürlich auch nicht wenig Geld dafür nimmt. Ja gut, so teuer ist er nicht, aber also es
hält sich im Rahmen, ja. Es ist auf jeden Fall wert im Endeffekt.
Ja, ja, aber jetzt so zum Vergleich. Also ich meine, es gibt ja auch Jugendschutzbeauftragte und die haben wir ja auch. Und das sind dann so, sagen wir mal, 20 Euro im Monat oder so. Und jetzt der Datenschutzbeauftragte, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, aber so in Größenordnung zwischen 100 und 200 Euro oder so pro Monat, was der kostet. Was nicht super billig ist, allerdings, es war jetzt, haben ja da verschiedene Angebote eingeholt und da war das schon mit Abstand das günstigste.
Ja, und der
macht auch einen wirklich relativ guten Eindruck. Also das schaut ja dann so aus, dass der erst einmal eine Bestandsaufnahme macht. Also der war dann 2 Tage wirklich bei uns in München im Büro, da war dann der Karl da, da war die Julia da war ich da. Ich weiß gar nicht, wer noch alles da war, ob da noch jemand da war.
Ich hatte leider keine Zeit, ich musste arbeiten.
Ich glaube, die Vero war noch da, das kann sein. Und dann sind wir dann halt wirklich einfach mal alles, was irgendwie im weitesten Sinne mit so personenbezogenen Daten zu tun hat, dann einfach durchgegangen. Und zwar jetzt auf einem Level hat jetzt der Papierschredder, den wir da im Büro stehen, haben wirklich die richtige Sicherheitsstufe, damit das dann nicht wieder irgendwie zusammengeschnipselt werden könnte. Da gibt es ja verschiedene technische Standards. Und ja, dieser 20-Euro-Dings, den wir beim Lidl gekauft haben, ist wirklich schon die ausreichende Sicherheitsstufe. Also das hat, oder halt auch dann, wie sicher ist das Gebäude vor Einbruch, weil es könnte ja in der Nacht jemand dann einbrechen, um an diese personenbezogenen Daten von uns zu kommen. Da sind wir auch relativ gut aufgestellt, weil wir ja einen Nachtdienst- und Wächterdienst-Sicherheitsdienst haben da, also mit Pförtnern und so weiter, da kommt keiner so schnell rein. Die behalten halt einfach im Auge, wer da reinkommt und wer nicht.
Wir fühlen uns auch sicher. Wir waren hier letztlich mal am Sonntag im Büro und haben eben ehrenamtlich Sachen erledigt und dann kam tatsächlich der Nachtwächter und hat geguckt und hat sich gewundert, dass er eben noch offen war und wollte uns nämlich einsperren und hat aber zum Glück dann noch geguckt und gesehen, dass wir noch da sind, ja, und kam dann rein, seid ihr noch länger da? Ja, das hat ganz gut funktioniert.
Genau, ich hatte, glaube ich, einmal vergessen, das Fenster aus dem Gekippten wirklich zuzumachen und da hatten die mich am Handy angerufen. Also das fand ich einen tollen Service, muss ich sagen. Ich verstehe mich auch wirklich gut mit den Leuten, die da draußen bei uns den Sicherheitsdienst machen. Die sind echt gut drauf.
Die sind super nett, ja.
Und dann halt aber auch solche Sachen wie,
dass der Schrank abgesperrt werden
muss. Ja, stimmt, genau. Also ich meine,
wir haben ja natürlich genau in dem einen Schrank, wo kein Schloss hat, haben wir natürlich unsere Bankordner reingestellt, ja. Logisch, wohin denn auch sonst? Ja, warum nicht in den Schrank daneben? Das haben wir auf jeden Fall behoben und also es sind halt so Kleinigkeiten wirklich, dass man.
Ja, weil man halt vor allem davon ausgeht, okay, also das Büro ist natürlich abgeschlossen, aber jetzt diese Banksachen und es geht auch um die Vereinsanmeldungen, also die Anmeldeformulare, die Vereinsmitglieder uns schicken. Das Büro ist abgeschlossen, aber man geht halt auch nochmal davon aus, was ist jetzt, wenn jemand, den wir kennen würden, hier reinkommt und dann mal so eben nebenbei irgendwas mitnimmt. Und dass man dafür dann die wichtigen Sachen dann nochmal in einen extra verschlossenen Bereich stellt. Genauso wie zum Beispiel, dass wenn ich jetzt mal hier im Büro bin und mal eben für 3 Minuten aufs Örtchen gehe oder so, dass dann halt zum Beispiel der Bildschirm gesperrt ist und mit einem Passwort gesperrt ist, damit nicht jedem jemand mal kurz reinhuschen kann und so weiter, um dann sich.
Klasse.
Okay, das war ein Handy, das auf dem letzten Münchner Treffen liegen geblieben ist und da wollte die Besitzerin das abholen. Also ich vermute, dass es eine Besitzerin ist und kein Besitzer und irgendwie hat sich das gerade mit Pikachu gemeldet.
Ich glaube nicht, dass man das wahrscheinlich auf der Aufnahme hört, aber sehr schön, es liegt direkt hinter uns. Ja. Also, werte Besucherin, falls du zuhörst, dein Handy liegt hier, abholbereit.
Gut, wir waren.
Genau, Datenschutz. Also es sind halt wirklich so Kleinigkeiten. Ne?
Und halt auch einfach viel Formalitäten. Also quasi, dass jetzt wir mit und den Betreibern von den Rechenzentren, wo wir unsere Server stehen haben, dass wir mit denen nochmal einen Extravertrag ausmachen, dass die sich auch an sämtliche Datenschutzbestimmungen halten. Ich denke mir immer, okay, die müssen sich doch sowieso dran halten. Deswegen denkt man da immer irgendwie nicht dran, dass wenn man mit denen einen Vertrag macht, dass man dann nochmal einen Extravertrag macht, also einen Extravertrag über diese Datenschutzsachen macht. Aber das muss halt wohl scheinbar sein. Das muss halt zum Beispiel bei Rechenzentren sein, auch mit dem Steuerberater, mit dem man dann arbeitet. Da muss halt einfach jeweils irgendwie ein Vertrag her, dass die sich halt auch an Datenschutz halten. Genauso, wenn jetzt irgendjemand anders im Verein jetzt zum Beispiel nun externer irgendwie ein Ticketsystem betreibt, das von der Convention eingesetzt wird, das muss halt dann auch einfach nochmal vertraglich festgehalten werden. Da geht es dann oft gar nicht darum, dass jetzt wirklich irgendwie was, dass man jetzt jemanden misstraut oder so, aber man muss halt einfach dokumentieren können, dass man da irgendwie eine Abmachung mit dem hat bezüglich dem Datenschutz. Ja gut, das Datenschutz ist natürlich auch so ein Thema, das immer mal wieder so ein bisschen hochkocht. Also jetzt aktuell haben wir ja gerade wieder so den Fall, dass vom Bundestag wieder ein neues Gesetz beschlossen worden ist. Da geht es um die Adressauskünfte von den Einwohnermeldeämtern, ja. Genau.
Fieserweise am EM-Endspieltag.
Ja, solche Sachen werden immer gerne mal während Fußballsachen dann irgendwie, genauso wie der ESM und so weiter. Das wird immer gerne zu solchen Sportereignissen beschlossen. Und also das ist jetzt aktuell gerade kocht es wieder so ein bisschen hoch, weil da mal so nebenbei beschlossen wurde, dass jetzt nicht wie bis dahin geplant jeder gefragt wird von den Einwohnermeldeämtern, ob die Daten weitergegeben werden dürfen, sondern dass man quasi erstens muss man dem aktiv widersprechen und zweitens, wenn man es tut, dann hilft es auch nichts. Ganz konkret geht es zum Beispiel um die GEZ, einfach, dass die dann irgendwie ein Interesse dran hat, okay, wer ist wann umgezogen und dann, wenn die dann zum Meldeamt gehen, okay, wir haben diese Daten, gib uns mal raus, ob die noch stimmen. Und dann dürfen die halt beliebige sagen, nee, der ist umgezogen, der wohnt jetzt da und da. Und das darf auch nicht bloß die GEZ, das dürfen im Prinzip alle Direktmarketing-Leute dann auch machen, die mal irgendwo welche Adressdaten haben, dürfen jetzt da plötzlich dann fragen, hey, ja, stimmen die Daten noch oder vervollständigt die doch mal bitte. Also das ist nicht so richtig prickelnd, gibt es jetzt auch einen gewissen Widerstand. Wie gesagt, das ist dauernd im Fluss, das fand ich bloß gerade ganz passend, dass das jetzt vor ein paar Tagen war. Ja, ansonsten ist es auch immer so ein Thema, das halt relativ heiß umstritten ist. Also manchmal durchaus auch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube jetzt gerade was jetzt, gut, ich meine, Facebook und Google sind nicht unproblematisch. Also also zum Beispiel solche Sachen wie jetzt Google Analytics oder so, diese ganzen Tracking-Sachen, die es da gibt oder halt auch diesen Facebook-Like-Button, wo halt Facebook nicht mehr bloß feststellen kann, was du auf Facebook machst, sondern dich genau mitverfolgen kannst, was jetzt überall im Internet oder so. Ich finde es schon auch nicht ganz unproblematisch, aber es ist natürlich immer so etwas schwierig zu sagen, was ist jetzt das konkrete Problem daran, was ist jetzt die Gefahr, die dabei droht. Da muss man so ein bisschen, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen einfach, wir als Gesellschaft wollen es vielleicht auch gar nicht, dass es da jemanden gibt, einen weltweit, der quasi von der kompletten Bevölkerung alles da weiß.
So vielen ist das ja auch immer nicht bewusst. Ich bin ja auch nicht so technisch bewandert, ja. Ich steige da auch immer so ein bisschen aus bei solchen Themen, ja. Aber im Endeffekt merkt ihr ja auch einfach, dass so Suchmaschinen halt wie Google, ne, merkt sich ja euer Verhalten, ja. Also schon allein, wenn ihr irgendwas sucht, ja, schlägt es euch ja auch tatsächlich Sachen vor, ja, die halt zu eurem Verhalten passen im Netz. Ja, also es ist halt so eine Art Marktforschung, ja. Man kann also relativ viel über euch sagen, ja, allein an dem Internetverhalten.
Genau, und es ist natürlich dann immer noch so die Frage, was ist jetzt das Problem? Klar, ich meine jetzt bei Werbung oder so, da kann man noch sagen, okay, ist ja eigentlich in meinem Sinne, dass ich ja jetzt quasi die Produkte angeboten bekomme, die mich dann auch wirklich interessieren. Gut, es ist natürlich, irgendwann grenzt es dann auch so ein bisschen an Manipulation. Es ist einfach so ein gewisses Unwohlsein, sagen wir mal, hier generell bei allen Leuten da jetzt davor, was jetzt passiert, wenn jetzt so viel Wissen bei einer Stelle liegt. Aber ich meine, es ist auf der anderen Seite auch so, dass ich da manchmal das Gefühl habe, man übersteigt auch so ein bisschen. Also es driftet halt manchmal auch wirklich in Richtung Verschwörungstheorien ab. Ich weiß nicht, also ich sehe immer noch kein Problem darin, dass dann irgendjemand im Internet meine Hausfassade sehen kann. ich weiß nicht, das war ja irgendwie so der große Aufreger-Thema in Sachen Datenschutz. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt, wo dann, sagen wir, sich so ein bisschen die Gegenbewegung dann auch sich aufgezogen hat. Es gibt ja auch wiederum die Leute, die dann jetzt sagen, okay, Datenschutz ist alles von den 80er Jahren, Privatsphäre ist Vergangenheit, das ist auch besser so. Es ist eine Gesellschaft ohne Privatsphäre, die ist viel besser als eine mit. Und es soll doch bitte alles offen sein. Post-Privacy nennt sich das. Ja, also da gibt es halt verschiedene Akteure in diesem Bereich, also die datenschutzkritische Spackeria, die halt genauso diesen Ansatz verfolgt. Die das gegründet hat, die hat jetzt inzwischen auch Karriere gemacht, sitzt jetzt auch im Vorstand einer demnächst im Bundestag vertretenen Partei. Und andersrum gibt es halt dann wiederum die Bewegung der Aluhüte. Ich weiß nicht, kennst du das Thema Aluhüte?
Das sagt also, mir gar nichts, aber wahrscheinlich so vor Aliens schützen oder
ja, Aluhut genau, aufsetzen. Genau, das ist irgendwie so eine Art Internet-Meme und ja, da kann man dann nach googeln. Ich glaube, die Wikipedia hat sogar den Artikel über Aluhüte, in dem als Quelle das Cato Research Institute genannt wird. Das fand ich ganz toll.
Sehr fein.
Ja, also wie gesagt, da wird viel interessant diskutiert darüber. Wir schalten auf alle Fälle noch keine Werbebanner nach dem Verhalten der Benutzer und wir verkaufen auch keine Daten von nach außen. Also von daher, wir sind toll.
Ja, wir haben einen Datenschutzbeauftragten. Wir tun alles. Ja, nein, aber klar.
Gut, jetzt haben wir das Thema, glaube ich, auch abgehakt. Ja, ich glaube auch. Und können uns wieder den lustigeren Themen widmen. Wobei, so viel ist es ja gar nicht mehr, oder?
Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr auf Animax verbringt. Ich hoffe reichlich, ja. Wir haben mal versucht, uns zu merken, was uns so den Monat begegnet ist, ja. Und was halt auch gerade rumging, war so eine Retrowelle ein bisschen, ja. Also irgendjemand hat angefangen, eine alte Showgruppe, nennen wir es Showgruppe, ich weiß es nicht, ja.
Barden, glaube ich.
Barden, ja, guter Ausdruck, ja. Einen Liedtext zu posten und eben auch eine Seite, einen Link zu verlinken, sehr gut, einen Link zu verlinken, wo man eben sich die Lieder nochmal anhören konnten. Und zwar geht es um die sagenumwobene Gruppe Chibi Chibi XXX. Und wer die noch kennt, ja, ich glaube 2002 haben sie sich gegründet. Und ich war damals ich bin damals 2000 auf meine erste Con gegangen, 2001 das erste Cosplay und das gehört zu meinen Con-Erinnerungen wirklich dazu, ja, wo drei erwachsene Männer, ja, in Chibiusa-Outfits, also am Anfang war es einer, ja, auch besonders liebevoll mit unrasierten Beinen und also richtig hübsch gemacht, ja.
Mein erstes Treffen war damals Februar 98 mit Raymond, wo Raymond im Sailor Mars-Kostüm über den Münchner Stachus gelaufen ist. Also ich weiß, ich kenne die Situation. Ja. Ich war nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, wie sich das angefühlt hat.
Ja, und das war sehr nett. Und dann hat sich der eine auf die Bühne gestellt in dem Chibiusa-Outfit und hat ganz laut gerufen, Pegasus, ich rufe dich. Ja, das hat er ein paar Mal wiederholt und dann kam ein Pegasus und also beziehungsweise zwei Männer mit einem Bettlaken und einem Pferdekopf vorne dran, ja. Und die haben das dann runtergezogen und haben dann angefangen zu singen. Und die haben eben dann immer Liedtexte umgeschrieben, also irgendwelche bekannten Lieder.
Aber und noch nicht beim ersten Mal, oder? Das kam noch dann später dazu.
Das kam dann später dazu, aber das war ein Cosplay-Auftritt im Rahmen von dem Animagic Cosplay-Wettbewerb. Und da haben die auch schon irgendwas gesungen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, meine Erinnerung ist nicht so frisch, ja. Und was ich damals besonders toll fand, da gab es ein Lied, Wir fahren heute zur Con, denn es wird keine besseren Tage geben oder so ähnlich geht es. Und da wird einfach so jedes Klischee von damals aufgegriffen. Ja, hört es euch mal an, wir verlinken es euch auch wieder hoffnungsvoll. Und
der bekannteste Song war ja immer noch das Wenn wir Chefs der Animagic wären, was dann später irgendwann umgedichtet wurde in Wenn wir die Chefs der Konichi wären, aber das Original war dann doch noch mit der Animagic.
Ja, auch damals, was wäre, wenn HP ein Manga wäre, ne? Auch eine sehr schöne Zeile mit Was ist, wenn HP ein Drucker wäre oder sowas, ja, das war auch super. Was wäre dann, ja, wer weiß es, ja. Hört euch mal durch, ja, wer es nicht kennt, ja. Ihr habt was zu lachen und ihr könnt uns ja mal erzählen, ob ihr sozusagen das heute auch noch so nachvollziehen könnt. Ich bin aber im Rahmen von dem Retro-Feeling, was dann dadurch bei mir aufkam, bin ich auch über einen total netten Blog gestoßen, wo auch jemand seine alten Konfotos, die nie hochgeladen waren, ausgegraben hat und so ein bisschen über die Cons 2001 erzählt hat. Und halt auch die Cosplays damals und einfach Leute rausgegriffen, die heute halt dann auch noch aktiv sind, ja, wie die Sasu, die halt sehr viel bei der DCM macht inzwischen Zeit. Und das fand ich einfach, ja gut, für die Leute, die halt echt schon so lange dabei sind.
Ich müsste auch mal schauen, ich habe, glaube ich, auch noch so ein paar hundert, also einige hundert Fotos von so 98, 99, 2000 bei mir zu Hause rumliegen. Die hatte ich irgendwann einmal zum Fotolabor gebracht, damit die dann halt dann digitalisiert werden. Also damals gab es ja noch keine Digitalkameras. Und ja, ich muss das mal hochladen irgendwie. Ich hatte es mal versucht, wollte mir dann das Event dazu anlegen, bin prompt an den Event-Freischaltungsregeln gescheitert. Ich muss mir das nochmal mit ein bisschen mehr Mühe dann geben und dann gibt es vielleicht mal irgendwie tolle Fotos vom SMOF-Treffen in München.
Ja, das war auch sehr interessant. Zum Beispiel hat auch der Blogschreiber einen Vergleich gezogen zwischen freizügigen Cosplays von damals und heute und diesem Tabuthema. Also es war sehr amüsant zu lesen.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Also ich glaube, so das traumatische Erlebnis schlechthin war ja immer noch 2002. Aber es würde wahrscheinlich nicht jugendfrei werden, wenn ich das jetzt erläutern würde.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es schlimmer geworden ist, ich denke nicht, aber...
Also 2002 hatten die Tsukinosenshi noch einen Erotik-Nachtprogramm auf der Konichi.
Ach ja, legendär, aber so schlimm war das gar nicht, ich war da auch, da waren Stühle, toll. Ja, nein, aber es ist halt einfach, ich denke, früher war es schockierender, wenn man es so nennen mag, weil es halt einfach noch nicht so viel Cosplay gab und wenn dann natürlich jemand halb nackig rumgelaufen ist, dann hat das natürlich noch viel mehr, nicht Aufmerksamkeit auf sich gezogen, will ich nicht sagen, aber natürlich Diskussionsthema.
Heute wird dann lieber über den Müll, den Cosplayer hinterlassen, diskutiert.
Stimmt, stimmt. Das ist auch ein Dauerthema leider inzwischen Zeit.
Aber halt auch nicht, das ist nichts Spezifisches. Ich denke mir halt immer so, okay, ist klar, ich meine, die Wiese schaut richtig vermüllt aus. Also es geht ja vor allem jetzt dann um diese Wiese vor der Konichi. Da gab es ja die entsprechenden Fotos, die dann da rumgegangen sind. Das muss auch wirklich nicht sein. Also es sollte schon jeder wirklich schauen, wo er seinen Müll hinwirft und dann vielleicht auch ein bisschen genauer aufpassen und so. Ja. Aber ich denke mir halt auch, gut, ich meine, sobald man mal auf andere Veranstaltungen geht, also da ist es halt immer um Größenordnungen schlimmer. Und genau jetzt hier zum Beispiel in München, jetzt gerade die letzten Wochen hatten wir doch genau dieselbe Diskussion, wo die ganzen Leute, die dann an der Isar irgendwie campen, wo die doch ihren Müll hinwerfen und so. Also das, klar, ich meine, man muss drauf achten, aber ich würde jetzt Abstand davon nehmen, zu sagen, dass jetzt da unsere Leute irgendwie schlimmer wären als normale Leute.
Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber ich finde das zum Beispiel auch gut, dass einfach Leute sagen, so Initiativen zum Beispiel gründen. Das ist
dieser Button meinst du jetzt, oder?
Genau, es ist ein Recht, also was ist das, ein Unterevent, glaube ich, von der Konichi nächstes Jahr. Nicht nächstes Jahr, dieses Jahr, ich rechne immer in Kon-Jahren, ja, also dieses Jahr Konichi, wo sich sozusagen eine Initiative zusammengetan hat, sozusagen wir räumen unseren Müll weg, ja. Ich finde das halt schön. Ich glaube auch nicht, dass ein Cosplayer mehr Dreck macht als ein normaler Besucher. Ich glaube nicht dran, dass ein normaler Besucher einer Con mehr Dreck macht als ein Besucher von Rock am Ring. Ja, auf keinen Fall. Ja, aber ich finde das schön, dass den Leuten das auch bewusst ist oder halt einigen und die das halt auch ändern wollen, weil sie halt gerne eine schöne Con mit allen zusammen hätten.
Gut. Schöne Con haben ist, glaube ich, ein gutes Abschlusswort, oder?
Ja, aber wir haben natürlich hier noch ein...
Ach so, du willst jetzt auch noch... Ja gut, ich fand es halt ganz klasse, dass halt zum Beispiel, das ist mir jetzt auch vor ein paar Wochen erst aufgefallen, gab es auf irgendeinem Event, ich weiß leider gar nicht auswendig, auf welchem, zwei Cosplayer, die Icon Yuki gecosplayt hatten. Und das fand ich fand es richtig cool, dieses Shooting.
Ja, das waren sehr hübsche Bilder. Mir hat das auch sehr gut gefallen. Das hat uns natürlich persönlich gefreut. Und was mir noch untergekommen ist, das ging ja vor allem in meinem Freundeskreis so durch die Empfehlenlisten.
Wahrscheinlich jetzt
ja.
auch meinen Freundeskreis ja, zufällig, ja, oder ja. weil ich es als erstes empfohlen hatte. Weil es tatsächlich? Ich glaube schon, weil es ging nämlich um mich.
Ja, ein Kato Backhunter. Ja, genau. Und super süß, ja. Also.
Ja, das war von der Engelszorn einfach geschrieben, weil mit der chatte ich ja auch regelmäßig und sie kam halt häufiger an mit irgendwelchen Fehlermeldungen zum Chat und irgendwie haben wir es, glaube ich, jetzt zum Laufen gekriegt und da, ja, ich fand es putzig.
Kato, der auf...
Und mein Kommentar auf Twitter war ja dann auch bloß, ich bin jetzt ein Manga.
Sehr gut, sehr gut.
Also wer das noch kennt, so viel zum Thema Retro. Gut, dann haben wir es jetzt aber wirklich, oder?
Ja, ich glaube, das war's. Und ich kann nur immer wieder sagen, wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr irgendwas Besonderes hören wollt, ja, sind wir auch immer ganz gerne, ja, wir versuchen hier unser Bestes, aber gebt uns einfach Feedback, dann gucken wir, wie es sich entwickelt, oder?
Genau.
Genau. Also dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.